WDR 5. Radio zum Mitnehmen.
Mit Jörg Biesler. Guten Tag. Mein Duft erinnert an einen italienischen Frühlingsmorgen nach dem Regen. Orangen, Zitronen, Pampelmuse, Bergamott, Cedra und die Blüten meiner Heimat. So beschrieb Johann Heinrich Farina ein neues Parfum. Er nannte es Eau de Cologne. 300 Jahre ist das her und deshalb erzählen wir heute bei Scala die Kulturgeschichte des Kölnisch Wasser. Außerdem werfen wir einen Blick voraus auf die Geschichtsdreiteiler-Serie, die heute im ZDF startet. Die Wölfe heißt die Reihe über die deutsche Nachkriegsgeschichte. Zuerst aber schlagen wir eine Brücke von Aachen nach Simferopol, wo Ende letzten Jahres Touristen durch Zufall Gemälde entdeckten, die bis zum Zweiten Weltkrieg in Aachen hingen und danach als verschollen galten. 87 Bilder sind es insgesamt, sogenannte Beutekunst, die von der Roten Armee mitgenommen wurde. Eine Aussicht auf kurzfristige Rückgabe gibt's wohl nicht, aber der Direktor des Aachener Sürmund-Ludwig-Museums, Peter van den Brink, war gerade in der Ukraine in Simferopol und veranstaltet von heute an ein Symposium zum Thema Beutekunst. Guten Tag, Herr van den Brink.
Ja, guten Tag.
Es heißt, Ihre ukrainische Kollegin käme auch zu dem Symposium. Das legt ja nahe, dass die Stimmung zwischen beiden Häusern besser ist, als man vielleicht denken könnte.
Ja, die Stimmung ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Wir sind dort wunderbar empfangen in Simferopol und ich habe natürlich direkt auch die Direktorin eingeladen zum Symposium und wir versuchen auch auf dieselbe höfliche Weise sie hier in Aachen zu empfangen.
Ja, man meint nur, dass es einen Konflikt geben müsste sozusagen, also dass man natürlich von deutscher Seite interessiert wäre daran, die Bilder zurückzubekommen und in Simferopol hat man sich ja lange Zeit nicht geregt, obwohl man wahrscheinlich wusste, dass das aus Aachen war. Das heißt, da ist das Interesse nicht so groß.
So kann man das nicht sagen. Die Diskussion über Rückgabe oder Eigentumsrecht, das ist eine politische Angelegenheit zwischen die Ukraine und die Deutsche Bundesrepublik. Und damit habe ich nichts zu tun, aber und auch Larina Kudryashova, die Direktorin in Simferopol, auch nicht. Wir sitzen ja da nicht am Tisch.
Sie sind wahrscheinlich erstmal froh, die Bilder überhaupt mal wiedergesehen zu haben. Sie waren ja da, haben sie angeschaut. Sind Sie in einem Zustand, der Sie zufriedengestellt hat? Also sind Sie glücklich mit der Situation?
Ja, der Zustand ist, wie man erwarten konnte, von Bildern, die 60 Jahre lang nur gelagert gewesen sind. Das heißt, die sehen nicht sehr, sehr schön aus, aber die sind eigentlich noch nicht so in einem schlechten Zustand, weil sie nicht überrestauriert sind zum Beispiel. In diesem Hinsicht bin ich eigentlich schon ganz zufrieden.
Sie zeigen zurzeit eine Ausstellung, die heißt Schattengalerie. Auch da geht es um die Verluste der Aachener Museen. Wenn man jetzt mal so in die Zukunft schauen würde, eine kurzfristige Rückgabe ist ja jetzt nicht wahrscheinlich. Das sind komplizierte politische Verhandlungen. Sie haben es gerade gesagt, ob es überhaupt dazu kommt, ist vollständig unklar. Aber gibt es denn eine Planung, wie jetzt damit umzugehen sei? Also gibt es zum Beispiel Überlegungen, die Bilder vielleicht mal in Aachen zu zeigen?
Naja, das Problem ist, wenn Frau Kudryashova einen Austausch Ausstellung machen möchte mit die Kunstwerke von Simferopol, die dann nach Aachen kommen und umgekehrt Kunstwerke aus Aachen, die in Simferopol gezeigt werden, dann hat sie schon natürlich ein Problem mit ihrem eigenen Minister von Kultur in Kiew. Obwohl sie natürlich ein Krim-Museum, ein staatliches Museum der Krim ist und sie direkt untergestellt ist der Minister von Kultur von der Krim, hat sie natürlich zu tun mit das Kulturministerium in Kiew, wenn es geht um Bilder, die im Ausland gehen. Und Kiew wird da überhaupt keine Zustimmung geben. Das ist keine Frage. Sicherlich nicht für so ein großes Konvolut.
Das heißt, die beiden Museen würden sich sowas schon vorstellen können, aber es ist halt auch eine politische Entscheidung, noch nicht mal so einen Austausch zuzulassen.
Naja, Problem ist einfach, dass Kiew nie sicher sein kann, dass die Sachen nicht beschlagnahmt werden in Deutschland. Das ist nämlich das deutsche Gesetz. Und solange da keine Genehmigung kommt vom BKM, dann können die Sachen auch nicht nach Deutschland kommen. Denn die werden dann gleich beschlagnahmt. Das weiß man natürlich in Kiew auch.
Ist sozusagen ein Automatismus.
Ja, naja, es ist eine Sache vom Gesetz. Und da werden keine Genehmigungen gegeben. Jedenfalls nicht bei so einem Riesenkonvolut. Man kann sich gut vorstellen, vielleicht wird eine kleinere Dossierausstellung, dass ein Bild aus Simferopol nach Aachen reisen kann. Und als Teil von einer kleinen Dossierausstellung, die mit Restaurierung zu tun hat und auch mit Forschung. Denn es gibt zwei solche Bilder, eine in Aachen, eine in Simferopol, die gehören zusammen. Das eine ist in Meißen zurückgeblieben und zurückgekommen nach Aachen. Das andere ist von der Roten Armee mitgenommen worden. Und die bestehen beide noch, müssen beide restauriert werden, müssen auch beide nachrecherchiert werden. Und das wäre ein schönes Thema für eine kleinere Dossierausstellung. Und das wäre schon, wenn das gelingt, ein kleiner Schritt. Und das wäre natürlich etwas, was ich bevorzuge. Denn das ist vielleicht machbar, hoffe ich.
Kleine Schritte sind vielleicht machbar, was sozusagen den konkreten Austausch angeht. In Ihrem Symposium geht es ja um Beutekunst im Allgemeineren, also nicht um so ganz konkrete Punkte, wie sie jetzt zum Beispiel ein Austausch zwischen den beiden Museen in Deutschland und der Ukraine wären. Was sind da die Themen?
Naja, Simferopol ist eigentlich überhaupt kein Thema, weil die Daten noch bearbeitet werden müssen. Wir können da noch nicht in Detail treten, denn da ist noch so viel Arbeit zu tun, die kommenden Monate, vielleicht schon Jahren, um all diese Daten, die wir dort gesammelt haben, Fotos, Rückseiten, Fotos von Rückseiten, aber auch Zustandsprotokolle und so weiter und so weiter. Denn das war der Grund, dass wir da hingegangen sind, wobei natürlich man sich auch vorstellen kann, dass einige von diesen nicht identifizierten Bildern vielleicht aus jüdischem Besitz stammen, die dann im Krieg von Direktor Kütkens damals gekauft zwischen Klammern, für das Symbolmuseum.
Die also dann auch sozusagen weitergegeben werden müssten, die also sozusagen auch schon unrechtmäßig genau in den Besitz des Museums gelangt
sind. Das kann einfach gut sein, dass die dort deswegen, wenn sie zurückkommen, natürlich nicht in Aachen bleiben, sondern nach die Erben dieser Besitzer. Mhm. Aber das muss erst geklärt werden.
Aber nochmal zu dem Symposium, da geht es ja um Beutekunst im Allgemeineren.
Ja.
Was sind da die Themen bei dem Symposium heute und läuft ja noch bis zum Samstag?
Die meisten Leute haben überhaupt keine Ahnung, was Beutekunst genau ist, wo die Bundesrepublik Deutschland steht, wo zum Beispiel Ukraine oder Russland stehen, welche Kommunikationsniveaus man hat. Eben die meisten Direktoren oder reden wir nicht über Politiker oder Presse, die haben meistens keine Ahnung genau, was vorgeht. Und ich denke, deswegen wäre es wichtig, dieses Thema dort anzusprechen, zu diskutieren über verschiedene Fälle, die auch von den Museumsleuten präsentiert werden Freitag. Und die liefern eigentlich die Munition an sozusagen. Und Samstag ist dann gibt es auch Möglichkeit für die Leute vom BKM und Auswärtiges Amt, um darauf zu reagieren. Und dann gibt es natürlich noch Menschen wie Kerstin Holm, der FAZ-Kulturreferentin in Moskau, die einen eigenen Blick hat, die bekommt auch Raum dafür, aber auch Leute von Christie's, vom Adler's Register. Es geht einfach darum, dass wir verstehen als Museumsdirektoren oder Kuratoren, wie wir vorgehen müssen, wenn irgendwo etwas auftaucht, was ich natürlich selber jetzt auch mitgemacht habe. Und ich bemerke, da muss man unglaublich suchen, welche Schienen man nachfolgen muss, denn die sind immer nicht so klar angedeutet.
Wenn Sie mal spekulieren sollten, wird es irgendwie in den nächsten 10, 20 Jahren irgendwann mal einen Schlussstrich geben oder wird uns das Thema noch lange beschäftigen?
Ich denke, das dauert noch ein bisschen, aber wir reden ja jetzt auch nicht mehr über den Ersten Weltkrieg. Lassen wir alleine Napoleon sowieso nicht mehr oder 1870, 71. So alles geht vorbei, auch den Zweiten Weltkrieg in diesem Sinne. So, ich denke, das ist eine Sache der Zeit. Wir wissen nicht genau, was in 50 Jahren genau passiert. Deswegen ist es gut und wichtig, dass man jetzt anfängt zu kommunizieren, einen Dialog zu suchen, Luft in diesen Dialog zu blasen und alle Möglichkeiten, die es gibt, innerhalb des Gesetzes zu überprüfen und auch auszuführen. Und das finde ich wichtig, weil wir wissen überhaupt nicht, wo wir stehen in 50 Jahren. Vielleicht ist dann Ukraine schon längst Mitglied der EU, dann werden die Sachen wieder anders.
Peter van den Brink über Beutekunst im Allgemeinen und die eigene, die in der Ukraine gefunden wurde. Dankeschön. Das Symposium zum Thema beginnt heute Nachmittag und dauert an bis Samstag. Mehr auf unserer Seite im Netz wdr5.de, auch zur Ausstellung Schattengalerie, die die Verluste des Aachener Museums zeigt. wdr5.de. Eva Cassidy, Wade in the Water. Damit ist nicht das Warten gemeint, sondern das Waten im Wasser, also das allmähliche sich vortasten. Und das ist eine Übung, zu der wir Sie jetzt auch einladen, allerdings auf dem Trockenen. Sie sollen sich vortasten zur Lösung des Scala-Kulturrätsels. In der letzten Woche war die Lösung der Filmtitel Rosemary's Baby, ein Horrorfilm von Roman Polanski, der Maya Farrow zum internationalen Durchbruch verhalf. Und gewusst haben, dass unter anderem Barbara Quiring aus Neukirchen-Flühen, Heinz Paper aus Nieheim und Simone Laubrock aus Münster. Alle drei bekommen je ein WDR5-Überraschungspaket. Herzlichen Glückwunsch. Alle anderen können heute neu loswarten im Scala-Rätselsumpf. Diesmal sucht Detlef Wulke einen Roman, der nicht weniger beunruhigend ist als der Film der letzten Woche. Wie Sie mitmachen und gewinnen können, das erkläre ich gleich. Hier ist das Scala-Kulturrätsel.
Gesucht wird ein Roman, Mitten in der Nacht wacht ein Neurochirurg auf. Er sieht aus dem Fenster und glaubt, dass ein Komet vom Himmel fällt. Aber dann erkennt er:
Dies Feuer am Himmel folgt einer Route, die er selbst viele Male in seinem Leben genommen hat. Von Ost nach West, am Südufer der Themse entlang, 700 Meter hoch, im Landeanflug auf Heathrow.
Die Notlandung des Flugzeugs gelingt. Niemand wird verletzt. So bleibt dem Berufskollegen des Chirurgen viel Arbeit erspart. Mit einem von ihnen will sich der Arzt zum Squash treffen. Auf dem Weg dahin wird er wegen einer Demonstration gegen den geplanten Irakkrieg von einem Polizisten gestoppt. Als er anhält, bemerkt er merkwürdige Gestalten.
Hinter dem Streifenpolizisten stürmen drei Männer, zwei groß, einer klein und untersetzt in schwarzem Anzug, auf der gegenüberliegenden Straßenseite aus einer Striptease-Bar und stolpern fast. Sie rennen auf einen am Straßenrand parkenden Wagen zu.
Es ist ein rotes Fahrzeug. Als der Polizist den Arzt weiterfahren lässt, kommt es zu einem Unfall, der seinen gesamten Tag verändern wird. Der Arzt fährt in eine enge Gasse, an deren linker Seite Autos parken.
Aus dieser Reihe springt ihn auch der Gedanke an und mit ihm der schnappende Laut eines glatt abrasierten Seitenspiegels. Das Wimmern von Stahlblechen, die sich unter hohem Druck aneinander reiben, während zwei Autos in eine Lücke vorstoßen, die nur für einen Wagen reicht.
Die drei bedrohlich wirkenden Männer steigen aus ihrem roten Wagen und fordern Geld von dem Arzt, um den Schaden zu bezahlen.
»Ich gebe Ihnen kein Geld«, sagt er abweisend. »Ich gebe Ihnen meine Anschrift. Falls Sie mir Ihre nicht mitteilen möchten, ist es in Ordnung. Ihr Nummernschild dürfte ausreichen. Und jetzt mache ich mich auf den Weg.«
Doch dazu kommt es nicht. Ein Faustschlag trifft den Arzt.
Ihm ist, und vielleicht stimmt das sogar, als durchlaufe eine heftige Woge seinen ganzen Körper. Eine Schockwelle hohen Blutdrucks. Eine Erschütterung, die nicht so sehr Schmerz, als vielmehr einen Stromschlag der Betäubung nach sich zieht. Einen kurzen, tödlichen Schauder.
Es drohen dem Arzt weitere Schläge. Doch er hat ein seltsames Phänomen bei einem der Angreifer erkannt. Der Arzt diagnostiziert, dass er an einer unheilbaren Erbkrankheit leidet. Diesen Moment der Irritation nutzt der Arzt, um zu entkommen. Aber am Abend tauchen die Männer in seiner Wohnung auf und werden zu einer gefährlichen Bedrohung für seine Familie. Am Ende muss sich der Chirurg entscheiden, ob er den Mann operiert, der seine Kinder und seine Ehefrau terrorisiert hat. Wir wollen von Ihnen wissen, wie der Roman heißt, der nur an einem einzigen Tag spielt.
Wissen Sie es? Dann schreiben Sie den Titel des Romans auf eine Postkarte und schicken diese an den WDR, Redaktionsskala 50600 Köln. WDR, Redaktionsskala 50600 Köln. Auch neue Medien sind uns willkommen. Eine E-Mail unter skala@wdr.de kann auch an der Verlosung teilnehmen. Nächste Woche erfahren Sie dann, ob Sie gewonnen haben. Viel Glück.
Freitag in WDR 5. Bankenzusammenbrüche, Milliardenverluste, Rettungspakete. Die Folgen der Finanzkrise waren und sind dramatisch. Wie selten zuvor steht Geld im Blickpunkt der Öffentlichkeit.
Doch was Geld eigentlich ist, lässt sich nur schwer fassen. Ist es bloßes Mittel oder Zweck? Hat Geld gar den Rang einer Gottheit, deren Macht wir uns nicht entziehen können?
Die Philosophie des Geldes von Georg Simmel liefert bis heute die schlüssigsten Erklärungen. Im Philosophischen Radio stellt Klaus Frerichs das Standardwerk des großen Soziologen vor.
Rufen Sie uns während der Sendung an und diskutieren Sie mit. Über das Wesen des Geldes. Das Philosophische Radio mit Klaus Frerichs und Jürgen Wiebicke. Freitag, 20.05 Uhr.
Hier ist Skala, Kultur in WDR 5. Eau de Cologne, das ist heute ein feststehender Begriff, eine Gattungsbezeichnung sogar. Ein Duftwasser, das mehr als 70% Alkohol enthält. Das nennt sich Eau de Cologne. Es riecht nicht nur gut, weil es eben so viel Alkohol hat, sondern es erfrischt auch. Jeder Parfümhersteller hat heute außer dem dichten Parfüm auch eine Eau de Cologne-Variante seiner Düfte im Programm. Ob es gut riecht allerdings, ist dann jeweils Geschmackssache. Das heute bekannteste Eau de Cologne, 4711, nämlich Kölnisch Wasser, kämpft seit Jahrzehnten dagegen, als Oma-Duft wahrgenommen zu werden. Erfrischungstücher in engen Räumen können eben dramatische Wirkung haben und abschrecken. Erfunden aber hat das Kölnisch Wasser das leichte Parfüm vor 300 Jahren Johann Maria Farina. Natürlich in Köln, deshalb Kölnisch Wasser. Und in Köln gibt's auch heute noch die Nachfahren von Johann Maria Farina. Die stehen hinter dem Tresen und betreiben ein Museum. Barbara Geschwinde erzählt zum 300. Geburtstag eine Kulturgeschichte des Kölnischen Wassers.
Ich bin Johann Maria Farina. Ich bin der fünffache Urenkel des Gründers der Eau de Cologne Fabrik Farina. Und von der Ausbildung her bin ich natürlich wie hierfür notwendig Parfümeur, habe aber danach noch auch Pharmazie studiert, sodass ich auch Apotheker bin.
Original Eau de Cologne, rote Farina-Marke, die klassische Erfrischung in neuer Form. Aus der ältesten bestehenden Kölnisch-Wasserfabrik, rote Farina-Marke.
Ein altes Familienunternehmen mit einer solchen Tradition von 3 Jahrhunderten in den Mauern der Stadt zu haben, wenn ich so sagen darf, ist natürlich auch für ein Gemeinwesen, einen Wirtschaftsstandort ein besonderes Merkmal. Es ist eigentlich auch ein Zeichen von langer Tradition und von Kontinuität.
Ich habe einen Duft gefunden, der mich an einen italienischen Frühlingsmorgen erinnert, an Bergnarzissen, Orangenblüten kurz nach dem Regen. Es erfrischt mich, stärkt meine Sinne und Fantasie.
Das schrieb Johann Maria Farina in einem Brief an seinen Bruder Johann Baptist. Vor 300 Jahren kam er zum ersten Mal nach Köln und ließ sich in der Domstadt nieder. Seine Duftkreation nannte er zu Ehren seiner Wahlheimat Eau de Cologne. Die Bestandteile blieben über die Jahrhunderte unverändert, wie der heutige Geschäftsführer Johann Maria Farina bestätigt, der in der 8. Generation das Eau de Cologne herstellt.
Bergamott, Pampelmuse, Limette, Orange. Also es sind im Grunde genommen hauptsächlich Zitrusnoten, die vor 300 Jahren verfügbar waren. Und gerade die Bergamotte ist das Wichtigste, was bei uns drin ist. Und die Bergamotte ist eine Pflanze, die durch Züchtung entstanden ist vor 300 Jahren. Also kurz bevor Farina diesen Duft kreiert hat, so vielleicht 20, 30 Jahre vorher. Und deswegen hätte auch Eau de Cologne 100 Jahre früher nicht gemacht werden können, so in dieser Zusammensetzung.
Sommer 1699, Santa Maria Maggiore. Giovanni erwachte schweißgebadet. Er hatte schlecht geschlafen. Die Hitze trieb den Schweiß erbarmungslos aus seinen Poren. An seine wilden Träume mochte er sich schon gar nicht erinnern. Eilig schwang er sich aus dem Bett und ging zum Fenster, um es zu öffnen. Tief sog er die morgendliche Bergluft ein. Den Duft der Tautropfen, die langsam verdampften, und die ätherischen Öle der Pflanzen, auf denen sie sich gebildet hatten, in weitem Umkreis verteilten. Giovanni schloss die Augen und erroch, welche Blüten im Garten an diesem Morgen ihre Knospen geöffnet hatten. Es war ein Spiel, das ihm seine Großmutter Katharina beigebracht hatte. Und er hatte nicht lange gebraucht, um die alte Dame zu schlagen. Längst hatte sie aufgegeben, mit ihm zu wetteifern, und versuchte nun erfolglos, das Spiel mit seinen kleinen Geschwistern aufzunehmen.
Ein Ausschnitt aus dem Roman »Die Nase des Rokoko« von Ina Knobloch, der im Frühjahr erscheinen wird. Ina Knobloch erzählt darin die Liebesgeschichte von Giovanni, also von Johann Maria Farina. Giovanni ist mit einem sehr guten Geruchssinn gesegnet, aber letztendlich ist er von seiner Arbeit so besessen, dass er sein privates Glück vernachlässigt. Die Geschichte ist frei erfunden, aber inspiriert durch den berühmten Parfümeur, der aus Italien nach Köln kam, Johann Maria Farina. Ihr Interesse an dieser Persönlichkeit beschreibt Ina Knobloch so.
Für mich war der Aspekt ganz klar, dass er im Prinzip doch mit seinem Duft die Welt verändert hat. Das fand ich unglaublich faszinierend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das auch bei diesem wunderbaren Roman von Süßkind immer gestört, dass es so was Zerstörerisches hat. Also für mich hat jemand, der so sensibel mit Düften umgeht und so extrem gut riechen kann, das ist für mich eine zarte, sensible Figur, die etwas Positives schafft. Und das fand ich toll. Und ich weiß es nicht genau, ob es jetzt nur diese Tatsache war, an wen er alles geliefert hat oder vielleicht auch der Spruch von Voltaire. Endlich ein Duft, der den Geist inspiriert und nicht den Körper verklebt. Das ist für mich irgendwie, das sagt alles. Das sagt alles über diesen Zeitgeist aus und das habe ich gedacht, das muss man schreiben.
Zahlreiche Politiker und Persönlichkeiten der Weltgeschichte haben das Eau de Cologne von Farina geordert. Kaiser und Könige waren darunter, Friedrich der Große etwa, Napoleon oder Sissi von Österreich. Ebenso wie deren bekannteste Darstellerin Romy Schneider. Außerdem zählen Goethe, Thomas Mann, Marlene Dietrich, Lady Diana oder Bill Clinton zu den prominenten Kunden. Da Farinas Duftwasser schnell bekannt wurde und in ganz Europa Verbreitung fand, stellten sich zahlreiche Nachahmer ein, die am Erfolg des Eau de Cologne teilhaben wollten. Das war möglich, weil es den Markenschutz noch nicht gab. Der wurde erst 1875 eingeführt. So wurde der betörende Duft aus Köln zum Zankapfel und Politikum. Ulrich Soenius vom Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv, das das Unternehmensarchiv Farinas als Leihgabe verwahrt.
Also die Geschichte von Farina zeigt deutlich, dass ein Name eines Unternehmens zu einem Produktnamen, zu einem Markennamen werden kann. Wir kennen das von einem berühmten Papiertaschentuch und so ist das mit Farina auch gewesen, zumindest im 19. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert auch schon. Für Kölnisch Wasser, für Eau de Cologne stand eigentlich Farina und deswegen haben sich viele Leute bemüht, den Namen Farina zu bekommen. Es gab zeitweise über 150 verschiedene Farina-Firmen, die auf den verschlungensten Faden zu diesem Namen kamen und auch die Firma 4711, die heute weltbekannte Marke, hat begonnen als ein Farina-Unternehmen. Hat dann allerdings im Ende des 19. Jahrhunderts aus rechtlicher Hinsicht diesen Namen abgelegt und hat mit dieser Zahl eine besondere Art von Werbung gemacht. Und 4711 ist dann später zum Markenführer geworden. Aber man muss auch dazu sagen, in den 20er, 30er Jahren des 20. Jahrhunderts waren beide Marken eigentlich gleich bekannt noch.
4711 Echt Kölnisch Wasser ist eine der ältesten Marken mit weltweitem Bekanntheitsgrad und wird von den Verbrauchern als Mutter aller Eau de Cologne wahrgenommen. Seit über 200 Jahren hält es sein Versprechen. Die Anwendung der einzigartigen Komposition wirkt wohltuend auf Körper, Geist und Seele.
Die Werbung für 4711 formuliert vorsichtig, wenn es heißt, wird von den Verbrauchern als Mutter aller Eau de Cologne wahrgenommen. Denn tatsächlich ist nicht 4711, sondern Farina die Mutter aller Eau de Cologne. Auch wenn den Verbrauchern das gar nicht bewusst ist. Als Markenzeichen auf dem Etikett wurde von Farina 1924 die rote Tulpe eingeführt.
Die rote Tulpe ist entstanden aus dem Siegel. Ursprünglich wurden ja alle Flaschen gesiegelt und am Anfang auch alle handschriftlich von Johann Maria Farina unterschrieben. Daraus ist dann das Etikett entstanden mit dem Schriftzug, der Signatur. Und aus dem roten Siegel ist dann später die rote Tulpe entstanden, wobei die rote Tulpe ein spezielles Symbol ist. Tulpen haben ja ganz tollen Geruch, sollten sie wenigstens, leider sind heute viele durch die Züchtung geruchslos. Aber die Tulpe hat einen Nachteil, sie ist für die Parfümerie nicht verwendbar, obwohl sie einen idealen, ganz tollen Geruch abgibt. Es ist auch so ein bestimmtes Sinnbild, eine Sache, die ideal ist, aber nicht erreichbar ist.
Tulpenzwiebeln wurden im Barock und Rokoko mit Gold aufgewogen. Sie wurden auf den niederländischen Tulpenbörsen als Spekulationsobjekte gehandelt. Der Kauf eines Blumenstilllebens war günstiger als der Kauf von Schnittblumen. Dass Duft und Parfüm Luxus waren, wird auch noch an einem anderen Beispiel deutlich.
Wenn man 300 Jahre zurückgeht, dann war es so, dass Parfum in einem Maße Luxus war, den man sich heute gar nicht vorstellen kann. Eine Flasche Eau de Cologne kostete einen Reichstaler, 1720 etwa. Und vergleichbar, ein selbstständiger Handwerksmeister verdiente also 4 Reichstaler etwa im Monat. Und damit war eigentlich schon klar, wer da Kunde sein konnte. Eigentlich nur sehr vermögende Bürgerliche, aber eigentlich dominante Adel und die Königshöfe. Ne? Von daher war man eigentlich relativ schnell gezwungen, dieses Produkt überregional zu verkaufen.
Und auch wenn Farina immer für Eau de Cologne stand, änderten sich die Zeiten und die Leute wollten etwas Neues. Viele neue Düfte, wie zum Beispiel der Herrenduft Barbados, wurden erfunden und dann wieder fallen gelassen. Ein erfolgreicheres Produkt seit 1920 ist russisch Leder, für das ab den 60er Jahren ein paar bemerkenswerte Werbefilme gedreht wurden.
Danke für den zauberhaften Sommerurlaub. Danke für das süße neue Kostüm. Danke für den Führerschein. Und danke auch für deine große Geduld mit mir. Wundervoll kann man zu Weihnachten mit russisch Leder Danke sagen. Russisch Leder.
Werbung wie diese, in der eine Frau im schwarzen Lackleder-Catsuit und einem James-Bond-Ambiente einen Herrenduft präsentiert, gibt es so nicht mehr. Heute setzt das Haus eher auf Stil und Tradition. Dazu passt auch, dass eine Skulptur Johann Maria Farinas den Kölner Rathausturm schmückt. Damit steht der Parfümeur in einer Reihe mit den wichtigsten Persönlichkeiten Kölns der letzten 2000 Jahre. Der Stadtgründerin Julia Agrippina, Kaisern, Königen, Heiligen und wichtigen Persönlichkeiten der Neuzeit, wie zum Beispiel Karl Marx oder Konrad Adenauer.
Die Rathausturmfigur Johann Maria Farinas ist eine besondere Auszeichnung von der Stadt gegenüber natürlich diesem Unternehmen. Bei der Festlegung des sogenannten Rathausturmfigurenprogramms, so hieß das mal, da gab es eine Kommission in den 80er Jahren, die diese neuen Rathausturmfiguren beschlossen hat, hat es einen großen Abwägungsprozess gegeben. Es gab natürlich mehr als diese 124 Figuren, die da in Frage kommen. Aber da war ganz klar, dass natürlich Farina als einer der wichtigsten Namen, die für Köln auch Werbung machen, auf diesen Turm kommen sollte.
Das Geschäftshaus der Firma Farina steht bis heute schräg gegenüber vom Kölner Rathaus. Seit 1723 wurde hier produziert. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Produktion an den Stadtrand verlagert. Im Stammhaus ist heute auch ein Duftmuseum untergebracht, in dem sich die Besucher davon überzeugen können, dass Eau de Cologne tatsächlich so riecht, wie Johann Maria Farina es 1709 beschrieben hat. Ein Duft, der an einen italienischen Frühlingsmorgen erinnert.
Und dieser italienische Frühlingsmorgen duftete vor 300 Jahren zum ersten Mal durch die stinkenden Gassen Kölns. Barbara Geschwinde hat an die Erfindung des Eau de Cologne erinnert. Und wir machen jetzt frühlingshaft weiter. Scala ist hier, sonnige Kultur in WDR 5. Und wir können Ihnen jetzt schon sagen, ob es sich lohnt, heute Abend, wenn dann die Sonne untergegangen sein wird, den Fernseher einzuschalten. Das ZDF holt zum großen dreiteiligen Schlag aus im Blick. 40 Jahre Nachkriegsgeschichte. Und ich sage das ein bisschen skeptisch oder misstrauisch, weil Geschichtsfilme im ZDF ja den Zuschauer nicht immer mit Wissenszuwachs und anschließender Zufriedenheit erfüllen, sondern oft genug sehr populärwissenschaftlich und dramatisch nebelgeschwängert daherkommen. Heute also beginnt Die Wölfe, eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentation, dreiteilig über 40 Jahre Geschichte in Berlin, von der Luftbrücke 48 bis zum Mauerfall 89, in 4,5 Stunden Fernsehen. Stefan Keim hat die Reihe schon gesehen. Herr Keim, passen 40 Jahre in 4,5 Stunden?
Ja, sie passen schon, wenn man also ganz mutig ist und einfach so ein paar Eckpunkte herausnimmt. Und das sind in diesem Fall 3 Eckpunkte für 3 auch von der Machart ganz unterschiedliche Filme. Also einmal die Berlin-Blockade und die Luftbrücke und danach dann der Mauerbau und dann 1989 der Mauerfall. Und dazwischen gibt es natürlich auch dann Lücken, aber es ist schon sehr interessant, weil sich diese Lücken dann auch mit der eigenen Fantasie schließen, wenn man dann so sieht, was aus diesen Leuten dann geworden ist.
Also es ist keine kontinuierliche Erzählung, sondern es sind sozusagen einzelne Punkte, an denen immer wieder in die Erzählung eingeblendet wird, die in den Gedanken sozusagen ganz durchläuft.
Ja, genau so ist es. Und es fängt eben an 1948 in Berlin. Berlin ist abgeschottet, die Amerikaner haben die Luftbrücke und das ist richtig so ein anarchischer Ort, wo auch der Einzelne keine Chance hat zu überleben. Und da schließt sich eine Jugendbande zusammen, 4 Jungs und 2 Mädchen, und sie nennen sich die Wölfe.
Wir mochten uns nicht. Aber wir wussten, dass wir einander brauchten und dass wir Freunde werden. Fürs ganze Leben.
Nichts kann uns trennen. Nicht mal der Tod. Nichts kann uns trennen. Nicht mal der Tod.
Das klingt natürlich jetzt alles so ein bisschen dramatisch, aber es ist natürlich auch die Zeit. Es ist die erste Liebe, es ist die Zeit der ganz, ganz großen Gefühle und die halten wirklich zusammen und kommen da durch. Und es ist auch wirklich heftig, was da losgeht im Kampf gegen die anderen Gruppen. Das ist ein wirklicher Überlebenskampf. Dann sieht man diese Gruppe eben im Jahr des Mauerbaus 1961. Und die haben zusammengehalten, aber dann wird eben die Stadt zerteilt und damit auch die Gruppe. Einige sind im Osten, einige im Westen. Und das wird dann richtig spannend. Es wird ein richtiger Actionfilm. Die Westler versuchen, die Ostler rüberzuholen. Einer bleibt zurück und der lässt sich dann erpressen und geht dann zur Stasi.
Was ist mit meinen Freunden?
Freunde? Weißt du, wieso ihr aufgeflogen seid? Weil sie dich verraten haben. Für deine Freunde bist du tot. Dafür sorgen wir. Vergiss das nie, Jakob, du bist tot.
Ja, das sind Spielszenen, die wir jetzt gehört haben. Also einmal 48 und einmal 61. Aber es gibt ja auch Dokumentationsmaterial dazwischen, also sozusagen reale Bilder, die auch damals aufgenommen wurden. Wie verträgt sich das miteinander?
Es verträgt sich überraschend gut. Ich hatte auch diese Skepsis. Guido Knopp, der berüchtigte ZDF-Historiker, der da immer diese Dramatisierung von Originalaufnahmen betreibt, da habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich funktioniert das. Aber es ist hier wirklich ein Meisterregisseur am Werke, Friedemann Fromm, der sich absolut auf die Spielszenen konzentriert. Es ist nicht ein Dokudrama, es ist ein Dokudrama. Also der Spielfilm steht wirklich im Mittelpunkt und die Übergänge sind ganz ausgezeichnet gemacht. Nehmen wir ein Beispiel aus der Zeit des Mauerbaus. Da werden die bunten Bilder plötzlich schwarz-weiß und grobkörnig und flackern und man hat dann so einen zwar schon merklichen, aber doch einen organischen Übergang dann zu den Originalaufnahmen aus der Zeit. Und dann sieht man zum Beispiel so einen fliehenden Soldaten, die berühmten Bilder, und man sieht dann in diese historischen Aufnahmen dann auch hineingeschnitten eben die Freunde, wie sie das erleben. Dadurch bekommt das Ganze schon eine gewisse Authentizität, denn es wird eben so eine Erinnerung in einem wachgerufen. Auf der anderen Seite wird aber jetzt nicht die Spielhandlung unterbrochen im Sinne von jetzt kommt das Schulfernsehen, sondern es läuft wirklich organisch weiter. Und das ist eine wirklich gute Leistung, das habe ich so in dieser ja sehr beliebten Form des Dokudramas noch nicht gesehen.
Den fliehenden Soldaten haben Sie gerade angesprochen. Ich glaube, den hat jeder schon ungefähr 120 Mal gesehen. Wie verhält sich es insgesamt mit dem Material? Ist das das, was man schon kennt, oder gibt es da auch Überraschungen dabei?
Nein, es gibt wenige Überraschungen. Also gerade auch dann bei 89, beim dritten Teil, der dann sehr, sehr emotional wird, eine große Liebesgeschichte und am Schluss dann auch so ein paar Verwicklungen hat, die man schon auch etwas schlucken muss.
Wird die Hymne gesungen?
Nein, das nicht. Also wir hören nicht, Willy Brandt die Nationalhymne gröhlt und so etwas. Aber wir sehen eben Willy Brandt und man sieht eben auch den Egon Krenz und man sieht den Schabowski und man hört auch Genscher, wie er sagt, dass da eben aus Ungarn die Leute ausreisen dürfen. Diese ganzen Sachen schon, aber sehr, sehr kurz, dass es eben auch wirklich nicht zu dem Beigeschmack von Geschichtsfernsehen bekommt. Und es sind wirklich hervorragende Schauspieler, die das Ganze tragen. Also es ist wirklich sehr, sehr fein gemacht. Es sind immer wieder unterschiedliche Schauspieler in den unterschiedlichen Zeiten, die aber ihr Spiel sehr aufeinander abstimmen. Und dann im dritten Teil, dann kommen auch wirklich die schauspielerischen Schwergewichte. Dann kommt Axel Prahl, dann kommt Matthias Brandt, der Sohn von Willi, der ja ein hervorragender Schauspieler ist. Dann kommt Barbara Auer und dann wird es wirklich also auch ein ganz toller Schauspielerfilm.
Die jungen Leute, die Wölfe, versuchen von Osten nach Westen zu fliehen. Also wir haben die Perspektive von dieser Seite der Mauer. Kommt denn die DDR auch vor?
Ja, die DDR kommt sehr stark vor. Auch sehr, sehr interessant, wie da auch Stasi-Agenten sehr vielschichtig gezeichnet werden. Da wird nicht einfach nur draufgehauen. Und was ich auch sehr schön finde, es wird auch aus verschiedenen Archiven Material eingeblendet. Und man hört dann, sieht dann auch immer drin, da ist das dann doch ein bisschen Geschichtsfernsehen, Originalton West, Originalton Ost. Man kriegt also auch die beiden unterschiedlichen Seiten mit. Also man lässt sich wirklich gefangen nehmen von einer spannenden Geschichte. Aber auf der anderen Seite, wenn man über die Hintergründe nachdenkt, steckt schon wirklich sehr, sehr viel Geschichte drin.
Also es lohnt sich heute Abend den Fernseher einzuschalten.
Und nächste Woche Montag und Dienstag, da kommen die anderen beiden Teile.
Vielen Dank, Stefan Keim. Die Wölfe beginnt heute Abend um 21 Uhr. Die nächsten Teile Montag und Dienstag, also am 2. und 3. Februar, jeweils um 7:45. Die Sendetermine, die hat auch die WDR 5 Hotline 0221 56789 und dreimal die 5. Christina Maria Greve ist hier bei uns bei Scala in WDR 5 und hat das, was heute Neues passiert ist in Sachen Kultur.
Die Vereinigten Städtischen Bühnen von Krefeld und Mönchengladbach haben die Bereitschaft von CDU und FDP begrüßt, den Nachtragshaushalt für die laufende Theaterspielzeit doch noch zu genehmigen. Die Finanzierungsvorschläge reichten aber nicht aus, um auch in der kommenden Spielzeit ein hochwertiges Programm zu garantieren, sagte Intendant Jens Pesel. Mit der nun zugesagten Förderung könnten die Bühnen lediglich ein Rumpfprogramm mit 4 statt wie bisher 12 neuen Produktionen realisieren. Für ein Programm ohne künstlerische Abstriche fehlten nach theaterinternen Berechnungen 600.000 Euro. Kurt Mehnert wird neuer Rektor der Folkwang Hochschule in Essen. Der 49-jährige Professor für Konzept und Entwurf im Studiengang Industrial Design trete sein Amt am 1. April an, teilte die Hochschule in Essen mit. Mehnert studierte an der Universität der Künste in Berlin und lehrte Kunst und Design unter anderem in Dessau, New York und an der Universität Duisburg-Essen. Er übernimmt die Nachfolge des im Mai 2008 verstorbenen Professors Martin Pfeffer. Benedikt Stampa bleibt bis mindestens 2013 Intendant des Konzerthauses Dortmund. Ein entsprechender Vertrag mit der Option einer 2-jährigen Verlängerung wurde von der Gesellschafterversammlung beschlossen. Der 42-jährige Musikmanager hatte seinen Posten im September 2005 angetreten. Stampa versprach, das Haus an die internationale Spitze zu führen. Die für 48 Millionen Euro erbaute sogenannte Philharmonie für Westfalen war im September 2002 eröffnet worden. Der Dirigent und Pianist Daniel Barenboim wird mit der Moses-Mendelssohn-Medaille ausgezeichnet. Damit werde sein Einsatz für Toleranz, Völkerverständigung und ein friedliches Miteinander sowohl in Europa als auch im Nahen Osten gewürdigt, teilte das Moses-Mendelssohn-Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam mit. Die Auszeichnung würdige zudem Barenboims Engagement für die jungen Musiker des West-Eastern Divan Orchestra.
Der chinesische Ministerpräsident ist zu Gast in Deutschland. Das Mittagsecho fragt daher, nach der Menschenrechtslage in China und nach den versprochenen Langzeitfolgen der Olympischen Spiele. Gibt's da irgendwas? Nach den Nachrichten hier in WDR 5. Scala finden Sie im Netz unter wdr5.de oder heute Abend noch einmal im Radio, wenn Sie mögen, um 21.05 Uhr. Heute dabei Verena Lutz, Claudia Roth und am Mikrofon Jörg Biesler. Machen Sie es gut.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.